Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir schauen nochmal zurück auf das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Rover Racing gewinnt ein doch am Ende sehr kontrovers diskutiertes Rennen nach der Strafe von Manta Racing mit der Kollision des Aston Martin Vantage von der Motorsport. Außerdem schauen wir natürlich in die Klassen hinein und auf das, was sonst noch passiert ist, stimmen. Und auch die Emotionen gibt es jetzt in den nächsten Minuten für euch. Mein Name ist Lukas Staums und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, die 53. Auflage des ADAC Rave 0 24-Stunden-Rennen hatte es wieder in sich. Der Rennsieger am Ende, Rover Racing mit dem BMW M4 GT3 Evo. Es war für BMW, um das mal zu den harten Fakten zu kommen, der zweite Erfolg mit dem BMW M4 GT3, das Ganze innerhalb der Intercontinental GT Challenge. Man konnte ja Anfang des Jahres das 12-Stunden-Rennen von Bathurst schon für sich entscheiden. Das war mit einer ähnlichen Fahrerkonstellation ausgestattet, mit eben Augusto Farfus, mit den beiden Van der Linde-Brüdern, mit Sheldon und Calvin, diesmal in Anführungszeichen nur der ältere Calvin van der Linde mit dabei gewesen, aber auch, wie schon erwähnt, das Gespann mit Jesse Krohn und mit Raffaele Marcello, die das Ganze dann komplettiert haben. Wie gesagt, damit dann jetzt neuer Tabellenführer, respektive neuer alter Tabellenführer, ist man jetzt in der Intercontinental GT Challenge in der Sonderwertung, die wir ja auch noch im Rahmen des 24-Stunden-Renns erlebt haben. Spulen das Rennen aber wie gewohnt von hinten auf und blicken da erstmal natürlich auf das Thema Warm-up. Und da konnten wir vor dem Rennen einige miteinander sprechen, auch mit dem späteren Sieger, nämlich mit Calvin van der Linde. Da sagte er, ja, finde ich schon was Interessantes, wie man das Rennen anging, und komme dann gleich auch nochmal auf die Startphase zu sprechen, respektive auf die erste Startphase, denn wie gewohnt kann man zumindest in den letzten Jahren sagen, ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring geht nicht ohne rote Flaggen aus. Wir hören Calvin van der Linde vor dem Start, besser gesagt im Warm-up getroffen, und das hatte er zu sagen.
Jetzt heißt es nur noch abwarten nach dem Warm-up fürs 24-Stunden-Rennen. Bist ja letzte Woche schon in Le Mans gefahren. Leider, muss man wirklich sagen, bitter in Führung ausgeschieden. Der hat ja gestern Geburtstag gehabt, deshalb nochmal Glückwunsch dazu. Danke. Ja, wie geht ihr in dieses Rennen und wie lief das Wochenende bisher?
Ja, war tatsächlich ein ganz normaler 24-Stunden-Rennwoche, viel Arbeit. Muss tatsächlich sagen, wir hatten nicht so die Pace, die wir uns erhofft haben. Am Anfang der Woche arbeiten immer noch dorthin, um das Auto ein bisschen besser im Fenster zu bekommen. Die heiße Temperatur ist natürlich ein schwieriges Thema, das hatten wir bei den Vorbereitungsrennen natürlich nicht. Und von daher ist die komplette Abstimmung von Auto jetzt ganz anders. Aber ich glaube, wir gehen ins Rennen mit guter Mindset und versuchen es so fehlerfrei wie möglich durchzufahren. Und dann sollen wir am Ende irgendwo im Raum sein.
Du bist ja einer, Raffaele, dein Teamkollege ja auch mit dabei, der drei 24-Stunden-Rennen fährt. Ist das so nochmal eine extra Motivation oder kann das so ein bisschen hinten gerade vielleicht im Kopf mit, was letzte Woche vielleicht passiert ist?
Also noch habe ich noch viel Energie. Vielleicht nächste Woche wird der Kater noch ein bisschen reinkommen. Aber erstmal habe ich gute Energie und ich würde versuchen, das so gut wie möglich auszunutzen, weil das Rennen ist wirklich für mich das Highlight des Jahres und wir wollen hier performen. Also von daher.
Startet nicht von ganz weit vorne, habt das Top-Qualifying ja leider verpasst aus eurer Sicht. Geht ihr da das Rennen ein bisschen anders an? Weil außer Vollgas fahren könnt ihr wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ja, ich sag mal, der Qualifying bei so einem Rennen weiß auch jeder, dass es nicht entscheidend ist. Natürlich haben wir uns gehofft, dass wir vielleicht in den Top 10 starten können, aber es ist nicht das Ende der Welt. Und wie gesagt, wir konzentrieren jetzt auf das Auto, auf Distanz und gucken wir, dass wir fehlerfrei durchkommen. Und dann sollten wir ja innerhalb der ersten paar Stunden gut nach vorne kommen.
Ja, das hat ja zum Anfang ziemlich gut geklappt, deshalb blicken wir da auch nochmal gerne zurück drauf und nämlich das auf den Start darauf zu sprechen gekommen bei Rowe, da hat man ja am Anfang, ja, im Hintertreffen ist man unterwegs gewesen, aber zumindest nicht lange aus ihrer Sicht, wenn wir den Start nochmal detailliert beschauen. Ist es am Anfang klares Geständnis gewesen, wie man sich dort positioniert hat. Thomas Preining fuhr dem Feld erstmal weg. Dahinter Mauro Engel und David Purrell, der bisher auf Platz 2 ja gestartet ist, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Sprechen wir und hören wir auch gleich nochmal dazu, wie es ja ihm dabei ergangen ist, respektive vor dem Start, wie seine Gefühlslage dort war. Und dahinter dann mit Müller, Mapelli, Christodoulou, Winkelhock, Trudi, mit Piana und mit Heinemann. Wie gesagt, alles Autos, die auf jeden Fall ja auch in gewisser Weise siegfähig sind. Aber klar, Rowe in dem Sinne in der Anfangsphase alleine dadurch schon viele Plätze gut gemacht. Ähnlich wie Kevin Estre die Woche zuvor in Le Mans, dass man dort einfach, klar, die Autos, die im Hinterbänkler sind, in Anführungszeichen, auch in dem Moment vielleicht nicht den Speed gehen konnten. Falken gerade am Start mit Tim Heinemann, der ja sehr, sehr glücklich war. In Social Media hat man das ja lesen können, dass er diesen Start fahren durfte, aber für ihn muss man ehrlicherweise sagen, wenn man ihn dann auch später darauf zurückfragen wird, und das wird er sicherlich dann auch mit Ja beantworten, kann ich mir vorstellen, er wird in gewisser Weise auch sehr, sehr aufgeregt sein für Leute wie Augusto Farfus, die ja schon lange im Geschäft sind, sind solche 24-Stunden-Rennstarts vielleicht nicht mehr allzu besonders. Klar ist eine gewisse Grundaufregung immer dabei, aber man verhält sich wahrscheinlich im Start dann nochmal etwas anders als vielleicht ein Tim Heinemann, der ja zwar aktuell, ja, weiterhin immer weiter gut Erfahrung sammelt, aber klar, diesen Erfahrungsschatz von einem Augusto Favus vielleicht aktuell noch nicht hat. Das kann man auch bisher, finde ich, auch noch nicht von ihm wirklich verlangen. Das zur ersten Aufholjagd bei BMW, dass die Aufholjagd, die stetig und stetig weitergegangen ist innerhalb der ersten Rennstunde. Man hat sich nach den ersten gut 50 Minuten dann auf die neunte Gesamtposition schleppen können. Kurz vor dem Abbruch war man dann tatsächlich sogar auf Platz 6 unterwegs, respektive beim Abbruch war man auf Platz 6 unterwegs. Eine etwas andere Boxenstopp-Strategie hat man zum anderen gewählt, dass man sich dort etwas nach vorne schieben konnte, weil man auch dann vor dem Pole-Sitter vor dem Grello Porsche unterwegs. Und da blicken wir einfach nochmal auf das, was im Feld so passiert ist, und blicken dann erstmal auf einen der Falken Porsches, nämlich das Auto mit der Nummer 33. Stand auch relativ weit vorne im Grid und war sicherlich ja auch sehr aufgeregt auf dieses 24-Stunden-Rennen. Man hatte, finde ich, ja dann doch in gewisser Weise ja auch eine gute Performance über das Wochenende hingelegt. Und wie gesagt, man stand weiterhin sehr gut in der Startposition, weit vorne. Einer, der ja mittlerweile auch sehr, sehr viel Erfahrung hat, ist Nico Menzel. Und er hat so ein bisschen erzählt davon, ja, was typisch bei einem 24-Stunden-Rennen ist. Und das Thema Sicherung ist nicht nur in dem Bezug später ganz noch wichtig geworden.
Sehr heiß hier an der Nordschleife, ne? Also so lange oder so gutes Wetter hat man ja wirklich seit Jahren nicht mehr, ne?
Ich glaube, das letzte Mal 2017 oder so. Schon ein paar Jahrtage her. Ja, extrem warm. Morgen soll es noch wärmer werden, aber mal 24 Stunden durchfahren, ich glaube, das ist relativ sicher dieses Jahr.
P4 war ja gestern wirklich ein gutes Qualifying von euch. Wie reagiert euer Auto so ein bisschen auf das Wetter? Habt ihr reagiert oder seid ihr seit gestern unverändert unterwegs?
Ja, unverändert. Stand jetzt ist alles gut. Waren ganz happy mit P4. Ich glaube, da können wir uns nicht beschweren. Gute Startposition. Wird ein langes Rennen sein. Wir erwarten auch viel Chaos, gerade bei der Hitze. Wird dem einen oder anderen sicherlich auch die Sicherung durchbrennen. Sowohl menschlich als auch, technisch natürlich eine große Herausforderung. Aber wir sind bereit.
Haltet ihr euch zurück am Start oder ist einfach Vollgas, Sprint bis zum Ende?
Ja, da wird es natürlich schon irgendwie möglichst weit nach vorne kommen, ohne aber das letzte Risiko zu gehen. Das, was wir am wenigsten brauchen, ist ein Auto, was nach ein paar Ecken schon kurz und klein gefahren ist.
Ja, dass die Eindrücke von Nico Menzel sagte, ja, Sicherungen durchbrennen, das wollen wir alle nicht. Das fahrerisch, ja, im größten Teil zum Glück in der Anfangsphase, müssen wir sagen, ja, nicht so passiert. Technischerweise ist ja dann doch hier und da doch einiges schiefgegangen. Da gehen wir dann später auch noch ein. Und da wir ja uns im Rennen selber in der roten Flagge-Phase befinden. Wir sind genau auf 22 Stunden 28 verbleibend. Dort ist die rote Flagge raus geflogen oder ist auf die Strecke geflogen worden, kann man sagen. Man hat sie gezeigt mit dem Stand nach 10 Runden, dass der Ferrari von David Pirrell vorne war. Christo Drudi auf 2 und Drudi auf 3. Und der Aston Martin, da kommen wir direkt mal zu sprechen, war ja auch, finde ich, am Wochenende ein Dark Horse. Man ist nicht zu einem Dark Horse geworden, weil man im Rennen selber viel Pech hatte, technischerweise. Ja, auch musste man das Auto dann später zurückziehen, weil man Angst hatte auf Folgenschäden. Deshalb das Auto ja noch im Einsatz, jetzt am kommenden Wochenende beim 24-Stunden-Rennen von Spa. Und das sagte uns Christian Kronkens vor dem Rennen, was auch nicht uninteressant war, denn er seit letztem Jahr jetzt bei Aston Martin unterwegs und er hat sich sehr gefreut auf dieses Rennen. Und da hören wir mal rein beim Norweger.
So, Christian Kronkens, how was your weekend? I mean, Aston Martin, Wakanos Motorsport, second year. So, how is the feeling to the stage on the weekend?
I'm feeling good. I think, we've come through all the practices so far in a good way. Also, doing pretty well in top qualifying, I think. Time-wise, I feel reasonably confident. Of course, the competition is very, very tough. So, we'll see where we are when things align now for the race, but feel good in the car. I think all of us is very confident in how the car handles, so that's a massive help for the 24. Last year the car was very new for us, so I feel like we sort of couldn't really optimize everything for the race. This year is different, so I hope we can bring that to our take advantage of that, and then see where we are at the end. First 16 hours is just the transportation, and then end of the race we'll see where we end up.
The heat is a big topic this weekend, so how is the preparation for you? I mean, mentally it will be a really tough, one of the toughest 24 hours in the last, maybe 5 years.
Yeah, it's very, very warm, so that's going to be an issue. I mean, luckily we have a very good air conditioning system in our car. So that helps. I can still remember some of the cars I drove before was necessarily not so cool. This should be well covered for us. But obviously the heat takes a toll. It also affects how you are outside the car. You know, you get worse sleep, you get less. It's hard to get back on the mental sides of things. So it's important to just keep cool mind and see where we are from there.
Strategy for the start, easy one or full throttle in T1?
There is no other option than full throttle. It's going to be a 24-hour sprint race. I say this every year, but it's also relevant this year. It's going to be extremely tough. Everyone's going to go for it. So, well, it's going to be a sprint stint, every stint we do.
Ja, also bei Aston Martin hat man schon gehört, bei Christian Kongnes, ein Nordschleifenbrenner sondesgleichen. Also der hat sich ja in den letzten Jahren ja auch richtig dazu entwickelt, so einer zu werden. Oder ist ja so einer geworden, besser gesagt. Hat ja gesagt, dieses Rennen, wie gesagt, mental aufgrund der Hitze extrem schwierig zu handeln. Man war ja in dem Sinne dann leider am Sonntag nicht mehr so am Start, das aus ihrer Sicht extrem blöd gelaufen. Das Auto, wenn ich jetzt nochmal genauer drauf schaue, ab dem Zeitpunkt müsste es gewesen sein, wenn wir da nochmal genau drauf schauen, bei dem Auto von Walkenhorst Motorsport, die 35 ja schon nach 11 Stunden 51 raus gewesen in Runde 83 und das dann eben mit Nico Handke, Andreas Burchardt, Oliver Söderström und Christian Kronkens, das Auto von ihm und für die 34, wo er auch unterwegs ist. Also war er in dem Sinne Doppelstarter, das 34-Auto mit Christian Krognes, David Pittard, Niki Thiem und Matthias Rudi, also das Top-Auto, raus und ausgeschieden nach 72 Runden. Also war man da dann raus, respektive das 35er-Auto nach 58 Runden, da habe ich mich verguckt. So, das 34er-Auto dann raus nach 72 Runden. Also das ging Schlag auf Schlag. Leider bei Valkenhorst Motorsport, was das Thema Ausscheiden angeht, aber man hatte, finde ich, einen guten Potenzial gehabt, sich dort ja mal in die Top 3 reinzufahren, denn dieses Jahr war es tatsächlich sehr gut möglich, sich mal in die Top 3 reinzufahren. Da können wir von mir aus auch nochmal gerne auf das schauen, was so möglich gewesen wäre über die 24 Stunden. Man hat dort mit guten Average-Lap-Times glänzen können. Also man war absolut an der Spitze dran. Nur das Problem, wie gesagt, wenn man dann halt einfach ausfällt, dann bringt es einfach nichts. Und deshalb ist es umso bitterer. So, dann sind wir tatsächlich jetzt in der roten Phase angekommen. Und da hat sich jeder im ersten Moment gedacht, ja, also die Live-Situation war einfach sehr, sehr komisch. Kann dabei sagen, im Pressezentrum geguckt und dann auf einmal gab es den Umschnitt ja im Live-TV, Bildschirme sind aus. Da denkt man sich jetzt erstmal nichts dabei und dann wurde es ein bisschen aufregender, wie es dann heißt, ja, könnte ein Stromausfall sein. Kurioserweise war es ja dann, dass nur das den unteren Stock betroffen hat, also die Race Control direkt, wenn man dort, oder wenn ihr es kennen solltet, dort im TÜV Tower, wo die Race Control unter anderem sitzt, im Untergeschoss ist die Race Control direkt beheimatet, also dort sitzen die Stewards, die Sportkommissare und auch die Race Control rund um Walter Horn, mit dem wir auch schon am Wochenende sprechen konnten. Und dort läuft alles, das Geschehen rund um dieses Rennen ab. Im oberen Geschoss ist dann unter anderem die Sprecherkabine der Streckensprecher, die auch den Livestream unter anderem mitkommentiert haben. Im Stockwerk darüber, also in Stockwerk 2, ist das Pressezentrum, das Ravenol Media Center. Und dort lief alles ohne Probleme. Deshalb ja die Frage, ja, warum ist jetzt denn jetzt der Stromausfall? Wenn es einen Stromausfall eigentlich hier generell geben sollte, dann müssten ja eigentlich überall die Lichter ausgehen. Vor allen Dingen, wenn es dann eben ein Gebäude oder ein spezielles Gebäude betrifft, könnte man jetzt denken. Klar, andere Schaltkreise, andere Stromverläufe, die dort betroffen worden sind, offensichtlich, weil es ja nur das Boxengebäude in Anführungszeichen und die untere Etage der Race Control betroffen haben. Der Rest am Ring lief am Strom und war alles kein Problem. Die Regie im TV-Compound rund am Dorinth Hotel, die hat ohne Probleme funktioniert. Die Streckenkameras, der Race Control nicht, aber die Streckenkameras dann rund um die Nordschleife liefen ja auch einigermaßen ohne Probleme am Start. Deswegen war das schon sehr, sehr komisch. Vor allen Dingen, weil ja auch die Kollegen von Nitro ja auch weitersenden konnten, die nochmal einen Stock über uns gesessen haben, also in Stockwerk 3, dort in dem TÜV Tower und dort ja auch weiter senden konnten. Das war, wie gesagt, sehr, sehr kurios, dieser Fall. Mittelbar nach der Unterbrechung konnten wir mit dem Pressesprecher des ADAC Ravenol 24-Stunden-Rennens sprechen, nämlich mit Michael Kramp, der das Ganze nochmal in gewisser Weise erklärt hat und in dem Moment ja auch ein bisschen sprachlos war, aber das Ganze ja noch mit Humor genommen hat, weil ein Stromausfall, das macht ja wirklich keiner extra.
Herr Krampe, ja, extrem unglücklich, muss man sagen. Stromausfall hatten Sie sicherlich wahrscheinlich so auch noch nicht erlebt. Wie fährt man jetzt weiter fort?
Ja, ich bin tatsächlich seit 35 Jahren am Nürburgring tätig, beruflich, aber das habe ich noch nicht erlebt, dass ein Rennen deswegen abgebrochen werden müssen. Aber es ist trotzdem absolut richtig, dass wir jetzt unterbrochen haben, weil einige Teams nicht tanken konnten, weil die Tankanlage ausgefallen ist. Die läuft halt nun mal auch mit Strom. Und einige Sicherheitskameras sind ausgefallen, sodass klar ist, da kann man auch aus Sicherheitsgründen und aus Fairnessgründen nicht fahren. Und da war die rote Flagge die richtige Konsequenz.
Auch selbst wenn das jetzt 1-2 Minuten gewesen wäre, hätten Sie da gesagt, aus Fairnessgründen, weil wenn jetzt andere Fahrzeuge dort betroffen wären, hätte man da sicherlich auch keine andere Option gehabt oder sehe ich das falsch?
Genau, wir haben sowieso schon ein bisschen gebraucht, um festzustellen, dass die Tankanlagen überhaupt betroffen sind, bis dann die Nachricht bei der Rennleitung tatsächlich da ist. Hat es einfach sowieso schon gedauert. Das heißt, wahrscheinlich waren es gar nicht nur 1-2 Minuten am Anfang schon, bis wir rote Flagge gemacht haben. Vielleicht waren es auch schon 5 Minuten. Dann sind möglicherweise 10 Teams schon betroffen, die dann reinfahren wollten. Und das kann man auch nicht, da gibt es ja keine Gutschrift oder so. Das ist alles sehr kompliziert. Und deswegen war die rote Flagge die richtige Konsequenz.
Weiß man schon, wie man weiter verfahren wird? Ich meine, Nebel und Regen hatten wir ja schon oft hier, aber ein Stromausfall, ehrlicherweise, wahrscheinlich auch so das erste Mal für dieses 24-Stunden-Rennen.
Das stimmt. Die Nürburgring GmbH ist jetzt mit Hochdruck dran, aber grundsätzlich machen die natürlich das, was man zu Hause auch macht. Man geht erstmal runter zum Sicherungskasten, drückt die Sicherung wieder rein und dann muss man halt gucken, woran hat es gelegen, damit nicht nach 2 Minuten die Sicherung wieder rausfliegt. Das muss ordentlich jetzt gecheckt werden, das wird ein paar Minuten dauern und der Restart dauert beim 24-Stunden-Rennen sowieso ein bisschen. Also insofern wird da nicht die nächsten paar Minuten es weitergehen, es wird sicherlich gefühlt mal eine Stunde dauern.
Eine Stunde hat es leider nicht gedauert, da war Michael Kramp wahrscheinlich in der Hoffnung davon, dass es dann schneller weitergeht. Eine Stunde dauern, meint er in dem Sinne natürlich klar, dass das Grid dann wieder zusammenkommt und man fahren kann. Aber klar, das ist beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring halt speziell und speziell ist, wie gesagt, der Grund, ein Kältegerät hat dafür gesorgt, dass das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ja nicht weitergeführt werden konnte. Das war im Gesamten damit die zehnte Unterbrechung des 24-Stunden-Rennens in seiner Geschichte. Das gab es nochmal als Chronologie der Unterbrechung auch direkt an die Hand. Stromausfall durch einen großen Blackout des Erdgeschosses des Boxengebäudes ohne Strom. Betroffen sind unter anderem gewesen eben die Rennleitung und die Tankanlagen. Ein reibungsloser Ablauf ist nicht mehr gewährleistet gewesen. Insgesamt ist das Renngeschehen für 2 Stunden 15 unterbrochen worden. Das Ganze im Jahr 2025 und insgesamt haben wir jetzt in den letzten 5 Jahren nur 2 Ausgaben gehabt, die ohne Rotunterbrechung abgelaufen sind. Das war das Jahr 2022 und das Jahr 2023. Also 2020, 21, 24 und 2025 jeweils mit Rot. Das aber durch einmal Regen, zweimal durch Nebel und eben einmal durch Stromausfall. Egal mit wem man gesprochen hat, das ist das kurios oder das ist der kurioseste Grund für eine Rennunterbrechung überhaupt. Zwar gab es schon mal Stromausfall beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, das lag aufgrund eines Blitzeinschlags, aber das Rennen damals nicht unterbrochen worden mit der roten Flagge, da ging es dann einfach weiter, tanken konnte man dann irgendwie dann doch, also das hat tatsächlich doch irgendwie funktioniert in den alten Tagen, gut heute. Würde ich jetzt nicht sagen, ist alles besser oder schlechter gewesen, egal ob früher oder heute, aber gut, wenn der Stromausfall so passiert, dass man einfach dann nicht mehr tanken kann, ist ja klar, dass das dann eben so passiert. Also egal ob Elektro- oder Verbrenner, Strom braucht man trotzdem irgendwie. Und dieser Strom sollte dann irgendwann auch mal zurückkommen. Die Startaufstellung war dann auch dementsprechend Boxenstopp bereinigt, heißt also die Standzeiten, die dann zu dem Zeitpunkt, wenn man jetzt an die Box gekommen wäre, sah dann wie folgt aus. Estre, Göwin, Breining vorne, dahinter Antlauer, Menzel, Müller und dann der Mercedes von Engel, Marte, Schiller und Stolz. Die größten Verlierer, kann man sagen, in dem Sinne Perel, Fernandes, Laser, Jeffries und Neubauer, die verlieren gleich mal 3 Positionen. In dem Sinne war für sie unglücklich, genauso auch wie für die 98, die waren zu dem Zeitpunkt 6. haben dann in dem Bezug 2 Positionen verloren, aber es hat ja nicht lange gedauert, bis der Rowe BMW ja wieder die Flucht nach vorne ergriffen hat. Innerhalb von der Grand Prix-Strecke war man tatsächlich wieder auf der 6, respektive eine Runde später war man dann direkt schon auf 3 positioniert, also das Auto in der heißen Phase, das kann man vielleicht auch sagen, in gewisser Weise Glück für BMW, dass dieser Abbruch dann kam, da man dann einfach ja die extreme Hitze nicht mehr bewältigen musste. Die Zeit 17.30 Uhr, da ist dann die Sonneneinstrahlung doch noch mit am meisten, also gegen 18 Uhr wird sie dann etwas weniger und der Rennrestart kam dann erst so um kurz nach 20 Uhr, also zur besten Sendezeit konnte man ja fast schon sagen und deshalb war es dann vielleicht auch für den BMW die beste Streckenzeit zur besten Sendezeit, dass man sich dort nach vorne arbeiten konnte. Die Pace der vorderen Fahrzeuge von Picarello, das einzige Auto, was so wirklich folgen konnte, zu Kevin Estre, Stolz, nicht wirklich den Speed gefunden nach dem Restart, also Mercedes generell nicht so den Speed gefunden nach dem Restart in diesem Rennen, danach auch eigentlich kaum noch mehr stattgefunden. Dann gab es die Kollision Aston Martin gegen den Audi von Scherer Sport PRX, der einzig siegfähige Audi, wenn wir ernsthaft darüber reden, dass die 4 Ringe auf den ersten Platz kommen konnten. Und dann gerät man dann im Clinch mit dem Fahrzeug von Walkenhorst Motorsport. Es ging dann auch heftig in die Leitschienen für das Scherer-Fahrzeug, was sich dann auch später in die Box verabschiedet hat. Also das Auto auf jeden Fall ja nicht unbedingt, oder generell Scherer an diesem Wochenende nicht unbedingt mit sehr viel Glück versehrt worden. Und das hat uns auch Luca Ludwig bestätigt. Man hat zwar gesagt, man will ein gutes Ergebnis einfahren, aber man ist im Rennen selber da dann doch sehr auf Messerschneide gefahren. Aber das, glaube ich, waren sie ja nicht die einzigen, die im Sinne sehr am Limit gewesen sind.
Ja, dass wir jetzt gut ins Rennen kommen, keine Fehler machen. Und die ersten Stunden erstmal gut einen Rhythmus finden und dann gucken wir, wie sich das Rennen entwickelt.
Gestern nach dem heftigen Unfall von Laurens Vanthoor, Schwesterauto leider verloren, ist man da so ein bisschen, ja, geht man da anders ran, weil es war ja A, heftig und vor allen Dingen will man ja für Scherer sicherlich auch ein gutes Ergebnis durchfahren, ne?
Ja, klar, jetzt fehlt uns natürlich ein Auto, damit ist die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg natürlich geschrumpft dadurch, logischerweise. Sind natürlich alle davon gekränkt, betroffen, aber so ist es halt, ne? Das müssen wir mit umgehen.
Also musste man damit umgehen, also man hat schon in gewisser Weise gemerkt, dass bei Scherer, ja, der Verlust des ja, vermeintlich Top-Autos auch bei Scherer ein bisschen bedrückt hat. Zwar der Audi ja auch an sich sehr, sehr gut unterwegs gewesen, der Scherer Audi, was die Fahrerbesetzung angeht, ja auch im Wochenende, aber wenn es dann ja final wurde, dann auch im Rennen, ging es leider dann nicht final nach vorne, das Auto ja später dann technischerweise ausgefallen, ja mit Luca Ludwig am Steuer, der dann eigentlich auch nur noch wenig aussetzen konnte, Auto ja dann beschädigt, ging dann auch für ihn nochmal in die Leitschiene an der Passage Steilstrecke, war jetzt nichts eigentlich, wo er für was konnte. Das war dann einfach technisch bedingt und da kann selbst Luca Ludwig wenig dran tun. Mehr ist in die Abend- respektive in die Nachtstunden ging. So, ja, unglücklicher ist dieses Rennen dann geworden. Die 94, das Cup-Fahrzeug von Sant Royal Racing Team mit Stefan Kiefer in dem Moment am Steuer. Das Cup-Fahrzeug, ja, stand in Kurve 2 in dieser Rechts-Links-Kombination auf dem Grand Prix-Kurs. Eine Stelle, die wahrscheinlich die unrhythmischste auf den ganzen 25 Kilometern ist und auch sehr unglücklich, wenn man dort dann eben steht und verweilt. Das Auto dann auch noch mit den Scheinwerfern extrem angeleuchtet gewesen in Richtung Fahrbahn und in Richtung der Autos, die dann kommen. Und Julian Antlauer war der Unglücksrabe, der genau dieses Auto vorne getroffen hat. Das Auto mit Stefan Kiefer am Steuer nicht mal beschädigt gewesen im ersten Moment, sondern einfach nur sich gedreht und gewartet, dass er wieder weiterfahren konnte. Und dann trifft eben Julian Antlauer das stehende Fahrzeug aus der Cup 2 Kategorie. Und dann ging es eben für beide nicht mehr weiter. Julian Antlauer, ja, der Unglücksrabe nochmal, der das Auto dann getroffen hat. Das Auto Kernschrott, die 33 von Falken Motorsports eingesetzt. Das Auto auch mit Nico Menzel am Steuer gewesen. Und dann ging es eigentlich auch so mehr oder weniger dahin für Falken Motorsport, die Besetzung extrem stark die letzten Jahre gewesen, aber irgendwie hat man beim 24-Stunden-Rennen, wenn man gut unterwegs ist oder wenn man durchkommt, kein Performance oder keine, ja, Chance mit vielleicht den Reifen, also dafür, dass man ja mit dem eigenen Produkt unterwegs ist, mit den Falkenreifen macht man das ja immer sehr, sehr gut. Man ist bei den VLN-Langstreckenrennen immer sehr, sehr stark A, vertreten und B, macht man da auch extrem guten Job. Aber irgendwie fehlen dann vielleicht die letzten Prozent. In diesem Jahr hat es zumindest gewirkt, als man näher dran ist zur Konkurrenz. In der Anfangsphase war man ja wirklich das somit das einzige Auto, das dem Crello folgen konnte vor der Unterbrechung. Und dann gab es dann eben in der oder bei 18 Stunden verbleibend den Kontakt mit dem Cup 2 Porsche. Glück in dem Moment für Kelvin van der Linde, weil das ganze Geschehen direkt vor ihm passiert gewesen, hatte in dem Moment ja auch zwei Schreckmomente. Eines war eben das davon, der Kontakt mit dem Cup 2 Fahrzeug und dem Falken Porsche, sowie auch der Kontakt mit einem Cayman, den er dann in die Wand schickte, und da gab es ja eigentlich die Strafe wurde dann im Nachhinein noch zurückgenommen, weil man dann beweisen konnte, das Fahrzeug vor ihm deutlich vom Gas gegangen, und dann gab es die Begründung von der Rennleitung, okay, er hätte keine andere Möglichkeit gehabt, Van der Linde wohl so verzögert, dass eine Kollision unvermeidbar gewesen wäre, also in dem Sinne ja dann Fahrfehler von dem Fahrzeug vor ihm. Das, was die Rennkommissare so gewertet haben, die Strafe dann in dem Falle von 32 Sekunden für Causing a Collision dann zurückgenommen worden. In der Nacht, wie gesagt, gingen die Ausfälle weiter, Luca Ludwig dann ausgeschieden und das dann eben relativ in einer Zeit, die nachts, in der Nacht Wechsel war, also von Samstag auf Sonntag. Bei Rennhalbzeit stand es dann in dem Falle so, Güven vor Fahrfuß vor Pittard. Da die 34, wie gesagt, noch gefahren und die hatten, das unterstreiche ich hier gerne nochmal, den Sieg auf oder den Bezug dazu, auf jeden Fall mal aufs Podium zu fahren. Hinter der Abt Lambo und dann der Mercedes von Mick Grenier, die oder das Schwesterfahrzeug aus dem Hause von Getspeed ja schon raus gewesen, das mit Antriebsproblemen, man hätte oder man wollte nach dem Boxenstopp eigentlich schon wieder weiterfahren, aber dann ging es dahin für die Mercedes-Mannschaft eigentlich unter ferner Liefen wieder unterwegs gewesen, wenn wir überlegen, dass der Ferrari, eingesetzt von Realize Condo Racing, in diesem Jahr das erste Mal so richtig am Start ist und die auf Augenhöhe mit dem Mercedes konkurrieren, ist das schon der Wahnsinn gewesen. Dahinter der Ford Mustang mit der 65. Der Ford Mustang, ähnlich muss man sagen, eigentlich ein wenig unter dem Radar unterwegs gewesen wie die Ferrari-Mannschaft. Klar, die Ferrari-Mannschaft beim Start extrem im Vordergrund gestanden. David Pirrell, ja, das Auto bei der Rotphase ja in Führung gebend quasi abgegeben, während es ja dann die Anpassung des Starting Grids dann gab, aufgrund der Anpassung oder der Zurücksetzung der Stintlängen. Und wie gesagt, Ferrari und Ford finde ich die Fahrzeuge, die beide sich so in gewisser Weise unter dem Radar befunden haben. Und unter dem Radar war David Pirrell, wie gesagt, beim Start nicht. Wir haben mit ihm noch vor dem Start gesprochen. Stand dort ganz cool an seinem Auto und so cool wirkte er zwar, aber ich kann mir vorstellen, dass er da doch sehr, sehr viel Druck verspürt hat, weil er ja auch unter anderem neben dem Grello direkt den Start fahren durfte.
Second on the starting grid, how does it feel to start directly with the Grello?
It's really cool. We had a good race in the 24 qualifier in race 2. So let's see, but obviously with Kevin Estrin in the car, you have to understand where the level is.
How special is this to drive to start in the 24? It's as an spectator, maybe it's an undescribable feeling, right?
It's the highlight of my life. There's no question about it. First time doing this, front row of the grid at the Nürburgring 24. You don't get much better than this. It's unbelievable.
Strategy for the race: easy on the start or full throttle at the start?
No, we're gonna try and just manage. We want to finish. Very important for Team Kondo. Very important for Yokohama. Of course, we want a good result, but let's see how the race comes to us. Let's see.
The best day of my life. Also der beste Tag für David Pirrell. Ja, dieser beste Tag, glaube ich, den kann keiner mehr nehmen. Also bei einem 24-Stunden-Rennen einen Start zu fahren, das ist wirklich etwas Einzigartiges. Vor allen Dingen dann direkt neben dem Grello. Er hat es ja schon gesagt, dass neben Gavin Esser, das ist dann nochmal was ganz Besonderes auch aus seiner Sicht, das ja bei Kondo, um das mal festzustellen, ja leider am Ende unglücklich ausgegangen, gab ja den Crash wenige Stunden vor Ende, das muss man sagen, extrem unglücklich ausgegangen, um das einfach mal zu komplettieren, Kondo Racing mit Rinaldi, finde ich einen Einstand, den ich am Anfang extrem, schwierig einschätzen konnte, aber von dem man denkt, okay, da ist ein Ferrari, der wird einfach mitschwimmen, aber ganz im Gegenteil, der ist zwar mitgeschwommen, das ist absolut korrekt, aber auf einem Niveau, klar, hat der profitiert, in dem Moment natürlich von den vielen Ausfällen, auch von den Top-Fahrzeugen, von Mercedes, von den Falken-Fahrzeugen. Aber ähnlich wie auch dann später das Fahrzeug mit der Nummer 54, was dann auf dem Podium stand, das Auto von Dynamic GT, du musst ja erstmal auch durchkommen und das leider dann 3 Stunden 33 vor Ende ist dann nicht mehr ausgegangen. Gab es dann Kontakt respektive Unfall mit dem Eifelkind BMW 325i Und das war dann das Ende tatsächlich der beiden Fahrzeuge, sowohl für das Eifelkind-Fahrzeug der BMW 325i sowie auch für den Ferrari 296 GT3. Beide konnten aber zum Glück unversehrt aussteigen und das Rennen zum Glück ohne Probleme und ohne gesundheitliche Folgen beenden. So, dann springen wir wieder ein bisschen zurück und machen das Ganze wieder chronologisch. Und das nächste Highlight für uns ist dann, ein Highlight, was kein Highlight ist, Daniel Runkardea schießt den Hyundai Elantra von der Hyundai-Mannschaft ab. 303 die Startposition. Zwar meckert er, beziehungsweise hat er nochmal dargestellt auf Social Media. Ja, eigentlich haben wir so ein bisschen klargestellt, wenn du, also dass man eigentlich, wenn man sich daneben setzt bei einem Restart, respektive bei der Aufhebung einer kurzen Phase, wenn es dann wieder grün wird, dass man seine Linie klar bekennt. Das hat der Hyundai wohl nicht gemacht, aber so ein bisschen ähnlich hat das gewirkt wie die rennentscheidende Szene. Hier gab es auch eine Strafe davon, 1 Minute 40 gab es auch hier oben drauf. Dann der spätere Ausfall, 7 Stunden und 38 gab es da noch auf der Uhr und dann gab es den Ausfall in dem Bezug, dann in dem Moment auf dem Fahrzeug gesessen, das Auto mit Dorian Bukolacci, mit Tim Heinemann, unter anderem am Steuer der 44er Falken Motorsport und dann war in den Morgenstunden dann auch klar für Falken. Das war's bei den 24 Stunden vom Nürburgring und auch später, nicht mal eine halbe Stunde später, war es dann auch aus für den Walkenhorst Aston Martin mit der 74 und auch für den Dacia Logan. Flugplatz die Stelle. Beide Autos dann doch sehr zerrupft. Beide geht es wahrscheinlich nicht weiter. Man hat schon bei Ollis Garage gesagt, ja, wird wieder schwierig, den Dacia herzurichten und auch der Fahrer zu dem Zeitpunkt auf dem Dacia, der lag da auf der Wiese oder am Gestrüpp, der war richtig niedergeschmettert und es ist einfach. Da prallen wieder zwei Welten aufeinander. Klar wird man bei Walkenhorst Motorsport auch sich richtig ärgern und je nachdem, wie dort die finanzielle Situation ist, klar, die GT4-Fahrzeuge meistens ja auch privat, respektive querfinanziert durch private Hand, durch Sponsoren oder sonstiges. Aber bei Ollis Garage, da setzt man oder da legt man alles zusammen und auch die Fahrer sind in dem Sinne dann direkt betroffen. Und wenn dann einfach so eine blöde Situation kommt, man konnte es nicht ganz aufklären, wer da jetzt vielleicht schuld ist. Es gab eigentlich nur die Bilder vom Flugplatz, okay, stehende Kamera, beide Fahrzeuge fahren irgendwie aneinander ran und dann knallt es auf einmal heftig. Die linke Seite der Leitschiene heftig onduliert worden und beide Autos dann auch nicht mehr so einsatzfähig, dass sie weitermachen konnten. Das war dann später dann auch rund eine Viertelstunde später für Lukas Auer der Fall, das Auto mit der Nummer 17, mit Mikkel Grenier unter anderem am Steuer, der ja dann doch so schön aussehende Mercedes AMG GT3 in dieser Purple Magenta Lackierung, Beast, so wie man das immer so gerne nennt, das Ringtaxi ja auch so gestaltet worden, zwar etwas grüner, aber in etwas ähnlicher Kombination vom Fahrverlauf, nur halt in grün gestaltet. Für Mercedes wieder extrem bitter, dass man ja nach 2016 eigentlich so wirklich konkurrenzfähig leider nicht mehr ist. Aus die AMG-Fraktion heftig gebeutelt. Dort ist man irgendwie seit dem Vierfacherfolg, also Dreifach-Sieg, konnte man das ja damals vermelden. 4 Autos in, die dann direkt hintereinander waren. Von 1, 2, 3, 4, aber seitdem geht eigentlich nicht mehr viel bei Mercedes. Dieses Jahr auch nur 2 siegfähige Autos in dem Falle im Rennen mit dabei gewesen. Jetzt kann man auch wieder sagen, okay, brauchst du denn so viele Autos? Bestes Beispiel BMW. Da hat es ja ganz anders funktioniert. Da hat man sie ja mal am Anfang des Rennwochenendes so ein bisschen belächelt, aber man hat ja gesehen, es funktioniert ja auch anders. Und ja, anders hat es auch funktioniert. 5 Stunden 39 und 46 Sekunden. Das ist eine Marke, die zumindest in diesem Rennen mal in die Geschichtsbücher eintritt. Es ist der Bereich Miss Hit Miss. Es ist der Bereich Aston Martin gegen Porsche. Zwar nicht in einer Klasse, aber irgendwie müssen sie auf der Strecke überleben. Und zwar gab es jetzt mehrere Versionen. Das ist eine Situation, die wir jetzt eigentlich nicht neu diskutieren müssen. Es gab die Strafe 1 Minute 40 obendrauf von oder für das Mantai Racing Team, für Mantai EMA, so die offizielle Bezeichnung, aufgrund des Abschießens. So kann man es ja, egal ob die Strafe jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, so bezeichnen, des Aston Martins, der dann auch später auf dem Dach lag. Zum Glück der Fahrer ohne große Ondulierungen das Fahrzeug verlassen können, auch aus eigener Kraft. Gab dann auch nochmal den Medical Check-up im Medical Center, aber zum Glück ist nichts weiteres passiert mit dem Fahrer, das ist das Wichtige. Es wurde aber viel darüber diskutiert. Gibt es diese Strafe, ja oder nein? Es wurde erstmal eine Strafe von 1 Minute 40 verteilt. Das nach dem Stint von Kevin Estre. Da gab es ja noch die Beratung von Olaf Mantai, die Kameraführung hingegen von Schmiddes auch wirklich wieder schön gemacht von Nürburgring TV generell, was die wieder dieses Wochenende abgerissen haben. Heiden Respekt. Generell haben mir die stehenden oder die Steadycams rund um die Nordschleife mega gefallen. Also dort konnte man noch mehr abdecken, als sowieso man schon jetzt die letzten Jahre getan hat. Das ist schon extrem gewesen, also extrem cool. Ja, und da gab es, wie gesagt, die Anhörung und dann gab es dann auch später die Strafe 1,40. Jetzt aber entscheidend, ja, warum wurde denn der Protest abgewiesen? Ja, der Protest wurde ganz einfach abgewiesen, weil du kannst nicht gegen eine Zeitstrafe protestieren. So einfach geht das. Also die Begründung der Rennkommissare war dann einfach so, ja, ihr könnt nicht gegen eine Zeitstrafe protestieren. Ihr hättet theoretisch protestieren können gegen die Entscheidung, dass es eben aufgrund von Causing a Collision oder aufgrund eben dieses Abschießen des Aston Martins, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass ihr eine Strafe verteilt, aber dass ihr gegen eine Zeitstrafe, also man wollte eigentlich in gewisser Weise, kann ich mir vorstellen, entweder die eine Minderung oder dass diese Strafe, diese Zeitstrafe an sich komplett gefällt wird, aber so geht es tatsächlich laut Rundstreckenreglement des DMSB nicht. Und so die Strafe in dem Sinne, wenn man falsch protestiert, dann auch gerechtfertigt. Das wäre beim Fußball so, wenn ich sagen würde, ich akzeptiere die gelbe oder rote Karte nicht und versuche dann auch irgendwie beim nächsten Spiel weiterzumachen. Dort geht es dann auch irgendwie nicht weiter. Also ohne Begründung zu sagen, wir wollen die Zeitstrafe kippen, weil wir aus unserer Sicht die ungerechtfertigt finden, klappt dann irgendwie nicht. Jetzt kann man sagen, okay, man macht in gewisser Weise einen Unterschied wohl zwischen dem 98er BMW, der wurde nämlich auch vorgeführt, da haben wir, wie gesagt, ziemlich zum Anfang drüber gesprochen, zu dem Unfall oder beziehungsweise zu der Kollision mit dem Porsche Cayman und dem BMW mit der 98 Kelvin van der Linde zu dem Zeitpunkt am Steuer gewesen, das Auto ja dann auch nicht mehr fahrbereit gewesen nach diesem Kontakt der Porsche Cayman. Aber dort konnte Rowe Racing wohl die Rennleitung, respektive auch das Team, was betroffen worden ist, so überzeugen, dass man sagen konnte, okay, es gab den Kontakt zwar, aber es gab A, die Sonneneinstrahlung, die ein möglicher Faktor gewesen ist. Der Fahrer vor ihm, der deutlich nicht beschleunigt hat, also verzögert hat, egal ob er jetzt gebremst hat oder nur vom Gas gegangen ist, bei einer Stelle, wo man normalerweise nicht vom Gas gehen sollte. Und dass man halt eben so begründet hat, dass der Fahrer dort hinter, also in dem Fall Kelvin van der Linde, so gebremst hat und so viel mehr gebremst hat als vielleicht in anderen Situationen, dass man gesagt hat, okay, eine Kollision ist unvermeidbar gewesen. Hier ist die Kollision aufgrund, dass Kevin Estre diese Aktion geritten hat, ja einfach nicht unvermeidbar gewesen. Die Aktion, dass man in Miss-Hit-Miss überholen kann, in gewisser Weise ja, aber vielleicht nicht GT4 gegen GT3. Wenn es jetzt der Dacia Logan gewesen wäre, ja, der hätte vielleicht auch nochmal anders Platz gemacht. Das muss man vielleicht auch datieren. Auch wäre gewisserweise mehr Möglichkeit gewesen für den Dacia. Ich nehme das jetzt mal ganz speziell als Beispiel, weil die ja auch immer, wenn man da mal beobachtet, super Platz machen. Also deswegen auch nochmal Respekt an die Fahrer, die dort auf dem Renner drauf sitzen, weil das stelle ich mir auch sehr, sehr interessant vor. So ein 24-Stunden-Rennen dann doch auf so einem, im Vergleich zu den GT3, GT4 oder auch zu den 325i-Fahrzeugen oder 330i-Fahrzeugen in der VT2 respektive dann in der V4-Klasse, die dort antreten. Das Race-Management und das Traffic-Management zu regeln ist schon Riesenrespekt. Da klappt es ja wohl auch immer und wenn man sich da auch die Onboards nochmal drauf schaut, das geht, aber es geht anders und nicht so aggressiv vielleicht. Kevin Estre, das können wir nochmal hier ausdatieren, ist ein extrem guter Fahrer, es ist ein Weltklasse-Fahrer, aber bei ihm heißt ja nicht, dass Weltklasse-Fahrer keine Fehler machen und das kann dann einfach passieren. Man sieht es ja auch bei mehrfachen Formel-1-Weltmeistern, egal wer es ist, die haben auch in ihrer Karriere genug Fehler gemacht, aber die standen dann einfach vielleicht drüber und haben dann auch gesagt, okay, ich akzeptiere die Strafe so, wie sie ist und kann es dann eben nicht ändern. Man muss es einfach sagen, Kevin ist auch nach seinem Stint extrem frustriert gewesen von sich selber und vielleicht auch einfach extrem enttäuscht gewesen von sich selber und dort ist die Strafe ja auch noch nicht ausgesprochen worden. Deswegen, ja, große Enttäuschung bei Mantai, aber jetzt kann man natürlich von der Warte hier raus sagen, ein paar Tage Abstand, ja, man hätte ja lupfen können, aber er sagt ja selber, Kevin Estre wird diese Aktion weiterhin immer noch so machen. Gut, wenn es dann so funktioniert, wie ich habe es ja gesagt, 99 Fälle gehen eben gut und der 100. Fall, und das war jetzt eben einfach so, dann geht es dann eben mal schief und dann gibt es in dem Sinne auch mal eine Strafe, wo man dann halt das Rennen verloren hat, so einfach ist es, aber so bitter ist es natürlich auch, man war dann extrem frustriert, wie gesagt, dann gab es die Zitterpartie, geht's jetzt an den Kragen, was das Thema Strafe angeht oder nicht, es wurde dann, wie gesagt, in der letzten Runde erst entschieden, das muss man eigentlich sagen, dass man dann so lange die Zuschauer hinhält und auch, die Teams auf der Strecke, weil je nachdem, wenn du eine Minute 40 Strafe hast, dann fährst du auch als Rowe BMW vielleicht ein bisschen anders, gut, kann den Rennkommissaren egal sein, wie andere Teilnehmer oder wie Teilnehmer, die um den Sieg kämpfen, sich dann dadurch verhalten, weil andere Fahrzeuge eine Strafe kriegen, aber dennoch wäre es generell etwas transparenter, weil wir eigentlich bis zur letzten Runde davon ausgehen müssen, dass der Mantai EMA Porsche als Sieger erstmal gewertet wird und die Strafe vielleicht dann im Nachhinein am grünen Tisch entschieden werden musste. Das ist zum Glück, ja, zwar spät als nie, aber in gewisser Weise dann doch noch richtig gefallen. Bitter wurde es dann, aber tatsächlich am Ende für die Abt-Mannschaft. Erst fiel die 27 aus, auf einer aussichtsreichen Position. Beide Fahrzeuge innerhalb der Top 10 platziert auf 6 und auf 3. Und da gab es dann für die 27 später den Ausfall, dass bei 1 Stunde 38 verbleibend, man hatte ja noch die Strafe, die dort abgesessen worden ist. Aber Auto ging dann technischerweise leider nicht mehr wieder auf die Strecke. Und der letzte Boxenstopp für den Mantai Porsche gab es dann, ja, eine halbe Stunde vor Rennende. Auf der Strecke, wie gesagt, ist man vorne geblieben. HP Norndorf hat ja dann auch nochmal bei den Kollegen im Stream gesagt, dass man auch von den Reifen her nicht mehr hätten angreifen können. Also man war ziemlich am Limit bei den Reifen. Man war nicht mehr in der Lage, wie gesagt, den Porsche zu folgen. Das dann im Bereich letzte Rennstunde, kann man so sagen. Deshalb dort der Abstand von 22,7 Sekunden bei Überfahren der Ziellinie. Das führende Fahrzeug dann abgewunken worden. Aber ja, Führung war es dann am Ende nicht. Man war das schnellste Auto auf der Strecke, aber zeitbedingt und strafenbedingt ist es dann eben der Rowe BMW gewesen, der den 21. Sieg für BMW Motorsport, für die BMW M-Truppe nach München geholt hat. Es ist der zweite Sieg für Rowe insgesamt im Jahr 2020, ja schon gewonnen mit dem BMW M6 GT3, mit dem BMW M4. In der ersten Ausbaustufe konnte BMW keinen Rennsieg einfahren, aber viele Podien konnte man dann doch noch sichern. Eines davon ja auch im letzten Jahr mit dem alten Nicht-Evo-Modell. Mit dem Evo-Modell schlägt man direkt ein und das mit dem Rennsieg. 21. Wie gesagt, in der Serie des 24-Stunden-Rennens für BMW und damit den Abstand wieder etwas ausgebaut zu dem großen Konkurrenten, nicht nur jetzt bei diesem Rennen, sondern dem großen Konkurrenten Porsche, der ja insgesamt 13 Gesamtsiege für sich verbuchen konnte bei den 24 Stunden vom Nürburgring, das ihm jetzt in der 53. Auflage 21, wie gesagt, jetzt im Buche und zustande gekommen durch BMW. Und es war auch noch der dritte Erfolg für Kelvin van der Linde, reiht sich also in die Riege ein zu Herbert Hechler, zu Klaus Ludwig, Christopher Mies, Frank Stippler und Hans-Joachim Stuck sowie Markus Winkelhock, die 3 Siege an den Mann gebracht haben. 7 waren es zu dem Zeitpunkt an Fahrern, die dort 3 Gesamtsiege für sich verbuchen konnten, und jetzt kommt eben ein neuer dazu, nämlich mit Kelvin van der Linde. Stand ja schon in der Liste der Doppelsieger mit drin, unter anderem mit Niki Katzberg, mit Christopher Haase, mit Lukas Luhr, mit Jörg Müller, mit auch Roberto Ravaglia, mit René Rast, mit Johannes Scheidt aus Kottenborn, sowie auch mit Sabine Schmitz und Bernd Schneider, und eben jetzt Kelvin van der Linde verlässt diese Riege und steigt auf in die der Dreifachsieger. Einer, der jetzt auch neu aufsteigt in die Riege der Zweifachsieger, ist Augusto Farfus, gewann das Rennen ja im Jahr 2010, hat selber gesagt, ich habe das Rennen 2011 gewonnen, also war in den Emotionen wahrscheinlich so perplexed, dass er jetzt eben 15 Jahre darauf warten musste, dass er das Rennen erneut gewinnen konnte, dass er mal eben die Jahrgänge verwechselt hat. Weiterhin die Rekordsieger, das wird erstmal ja vielleicht auch die nächsten 2 Jahre oder die nächsten 2 Ausgaben besser gesagt unumstritten sein, nämlich Timo Bernhard, Pedro Lamy und Marcel Thiemann mit 5 Siegen. 3 Fahrer, die das eben eingefahren haben. Ein Sieg, wie gesagt, Kelvin van der Linde jetzt nur noch von den 4 entfernt. Marc Duez, Romain Dumas, Marc Lieb, Fritz Müller und Peter Zarkowski, die dieses Kunststück von 4 Gesamtsiegen schon erreichen konnten. Also 3 ist schon mal einiges, aber 4 respektive 5, das ist dann nochmal ein Schritt mehr. Außerdem komplettieren wir auch noch die Statistik, nämlich mit Rowe Racing steigt auch ein weiteres Team in die Riege der Doppelsieger auf. Insgesamt sind es jetzt 5: Black Falcon, BMW Nürburg, Ford Eichberg Racing und Scheidt Motorsport haben es bisher geschafft. 4 waren es an der Zahl, und jetzt eben Rowe Racing gesellt sich dazu als Doppelsieger im Team, und 7 Siege, die eingefahren worden sind von 1970 bis 2024, respektive 2025, jetzt zählt es auch offiziell dazu, sind zu zählen zu Mantai Racing respektive Phoenix Racing, die sich mit 7 Siegen diesen Thron teilen auf Platz 2, und es wird wahrscheinlich ja länger so zusammen sein, weil BMW Schnitzer leider in der Form nicht mehr zusammen. Die sind ja mit 5 Siegen auf der 2 gelistet. Das zur Statistik wollte ich eigentlich sagen, aber eine Statistik haben wir noch. Die Wertigkeit der Pole Position seit dem Jahr 2008 kein Fahrzeug mehr von der Pole Position das Rennen beendet. Das war noch, wenn man das so sehen möchte, von Mantai Racing eine der besseren Vorstellungen von einem Pole Setter. Letztes Jahr ist man von Platz 3 oder ist der Pole Setter auf Platz 3 das Rennen beendet, nämlich Hesse Harper und Charles Wertz, das BMW M-Team RMG, was man sich dort auf die 3. Gesamtposition verbuchen konnte 2023 mit Raffaele Marcello, der das Mercedes-AMG-Team Bildstein auf die Pole gesetzt hat, ebenfalls auf 3 platziert. Aber sonst gab es ja von 2017 an bis 2022 tatsächlich nur Ausfälle. 23 Mal ist ein Fahrzeug, was in der Startphase von der Pole Position ins Rennen gegangen ist, ausgefallen. Das zum Glück nicht. Jetzt in diesem Jahr Aussicht von Mantai Racing. Man reiht sich jetzt in Position im Rennen zum 3. Mal ein, dass man auf 2 das Rennen beendet. Jetzt das letzte Mal, dass ein Pole Setter das Rennen auf Platz 2 beendet hat, war eben 1998. Also auch wieder eine gewisse Zeit lang her. Das zur Statistik des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring. Also auch wieder einiges Interessantes zu erzählen und zu vermelden. Dann schauen wir noch auf die komplette, da machen wir das Podium noch komplett, nämlich mit Bastian Buß, mit Matteo Caroli, Luis Hartog und mit Joel Sturm, die ein fehlerfreies Rennen fast schon gefahren, dann kann man sagen, das Auto eigentlich ohne großen Fokus unterwegs gewesen an diesem Wochenende, aber man hat klar profitiert von den Fehlern der anderen, aber man ist auch ein blitzsauberes Rennen gefahren. Man ist jetzt nicht unbedingt die schnellsten gewesen, das sieht man auch an den Average Lap Times respektive an den schnellsten Rundenzeiten. 8:21.542 stehen da nur zur Buche. Im Vergleich dazu die Spitze 8:15.386 von Dual Racing Mantai mit 8:12.532 gefahren, das zum Anfang des Rennens in Runde 13 und auf Platz 4 gelistet der Ford Performance HRT von Dennis Fetzer, David Schumacher, Simon Ovega und Yusuf Ovega, die die Pro-AM-Meisterschaft für sich gewinnen konnten. Und das ist ja auch ein Erfolg. Man war nur 3 Minuten 11 Rückstand hinter dem Dynamic GT. Also von daher Ford ja auch mit einem guten Einstand. Wir haben zum Thema Ford auch nochmal gesprochen mit Dirk Müller vor dem Start. Sein Fahrzeug leider betroffen von anderen Problemen. Pedale haben nicht so richtig funktioniert bei seinem Fahrzeug, aber man sagte ganz klar vor diesem Rennen und deshalb war das Ergebnis wahrscheinlich umso erfreulicher, wir wollen dieses Rennen beenden. Wir hören mal rein bei Dirk Müller.
Ford, ja, das erste Mal jetzt aber im 24-Stunden-Rennen seit langem mal wieder dabei, jetzt mit dem Mustang GT3. Wie hat sich das Auto über das Wochenende so verhalten und wie schaut ihr aus das Rennen?
Ja, es ist auf jeden Fall erstmal schön, dass wir jetzt in der Startaufstellung stehen mit drei Mustang. HRT hat einen super Job gemacht über die ganze Zeit. Wir sind neu hier, wir sind Newcomer. Wir nehmen jede Runde auf, wir lernen jede Runde. Und dementsprechend schauen wir nach vorne. Wir freuen uns jetzt aufs Rennen. Schön zu sehen, dass alles ausverkauft ist. Jeder Platz ist belegt. Ist gigantisch.
Hitze, ein großes Thema dieses Jahr. Ich meine, seit langem mal wieder ein 24-Stunden-Rennen, was wahrscheinlich über die volle Distanz auch ohne Probleme im Trockenen durchgeht. Ist das Thema Hitze wahrscheinlich bei allen, aber bei euch nochmal speziell ein großes Thema, weil ihr so wenig Erfahrung habt vielleicht?
Ja, Amerika ist immer sehr warm. Also wir sind ja nur in Amerika unterwegs gewesen. Also Hitze ist nicht das Thema für uns. Da sind wir gut aufgestellt. Aber es wird natürlich eine andere Herausforderung, wie es halt sonst ist.
Wie schaut ihr aufs Rennen? Versucht ihr ein bisschen zurückzuhalten, weil ihr die Autos durchfahren oder am besten durchkommt, damit ihr am meisten Erfahrung kriegt? Oder ist das Ergebnis vielleicht noch deutlich größer?
Wir haben unseren Plan. Und da gehen wir jetzt rein und dann schauen wir uns an, wie sich das sortiert um uns herum. Und dann wird es ein langes 24-Stunden-Rennen.
Dass Dirk Müller bitte die Tonschwankungen so ein bisschen zu entschuldigen wollte, das etwas deutlicher für euch machen, dass man das auch wirklich verstehen kann, deshalb die Hintergrundgeräusche etwas vermehrt als im Vergleich zu den restlichen Aufzeichnungen, die ja gleichbleibend sind, aber Dirk Müller, einer, wie gesagt, sehr sympathisch, sehr ruhig, einer, der mit seiner Erfahrung natürlich vieles macht und man hat gemerkt, er war locker drauf, dieses 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring für ihn auch nichts mehr Neues. So, dann schauen wir noch ganz fix in die Klassen. Da sind wir zum Beispiel unter anderem unterwegs in der M240i-Klasse. Und da hat gewonnen Andretti Motorsport Team Manhattan Wheels mit Sven Markert, Adrian Rischinski, Jakob Erbacher und Stefan Guckler. Man hat dort gewonnen mit einer Runde Vorsprung, gab noch eine Zeitstrafe für das Auto mit der 680 P. Terting Sports bei Up2 Racing mit Yannick Reinhardt, mit John van der Sanden, mit Torben Berger und Karl Friedrich Kolb, so besser gesagt, einer der Kolb-Gespanne, deshalb dort das Auto unterwegs mit der 680. Cup 2 gewonnen von 48 Losch Motorsport bei Black Falcon mit Tobias Müller, Noah Nagelsdieck, Dylan Pereira und Carlos Rivas. Ein sehr, sehr stark besetztes Auto. Eine Runde hat man dort vorne gelegen vor dem Auto von Müllner Motorsport mit Nick Zalewski, Tim Scherbert und Martin Rump auf Platz 3 mit Patrick Rütter und Fabio Grosse im SRS Team Sorg Rennsport Team. In der Wertung Cup 3 gewonnen Joshua Badinski, Finn Zulauf, Lorenz Stegmann, Moritz Oberheim, das Auto, was auch von der Pole gestartet ist. 6 Runden hatte man dort Vorsprung vor Tim Lukas Müller, vor Desiree Müller, vor Michael Fischer und Carlos Chavez. Und dort ist man auf der 2 gewesen. SRS Team Sorg Rennsport mit 969, das beste AM-Auto mit Maximilian Meerbusch, mit Bernhard Wagner, mit Kurt Stupe und Guy Stewart. auf der 3 und weiter geht's dann noch in der SP10-Klasse. A4 Racing bei Black Falcon mit Atlanta Bear, mit Ryan Harrison, mit Alexandre Vasileko und mit Leon Wasserteuer. Auf der 1 der BMW M4 GT4 Evo sich dort in der SP10-Klasse durchgesetzt. Sehr, sehr viele Ausfälle in der SRO-sanktionierten GT4-Klasse. 6 Autos sind nicht ins Ziel gekommen von 9 gestarteten. Also hat sich das finale Podium auch fast schon von selber aufgestellt. Dann machen wir noch weiter in der Klasse der Fahrzeuge. Der SP3T dort gewonnen, M2 Racing, Projektfahrzeug M2 Racing, was dann auch nächstes Jahr an die Kunden dann rausgehen wird. Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Charles Wertz und Michael Bräutigam, die das Auto mit der 310 nach vorne gestellt haben. Vor dem Auto von Markus Fischer, Tobi Goodman, Sebastian Sauerbrei und Samantha Tan. Das war ja der Mini John Cooper Works Pro. Und auf 3 Lutz Oberham, Mann, Dennis Leisling, Yonchi Umemoto und Akshay Gupta, die sich dort mit dem Cupra TCR DSG auf 3 gesetzt haben. Dann blicken wir noch in eine weitere große Klasse, lassen dabei einige noch durchgehen. Der SP8T gewonnen worden vom McLaren Artura Trophy Evo in der SP8T. T-Klasse, Ben Dörr, Phil Dörr, Volker Stritzek und Mike David Ortmann, die sich dort für eine Runde Vorsprung herausgefahren haben. Vor Jimmy Broadbent, Steve Brown, Mikhail Schradudin und Manuel Metzger. Das im Team Bildstein Black Falcon Auto mit dem BMW M4 GT4 Evo und ME Motorsport ebenfalls mit dem M4 GT4 unterwegs gewesen mit Markus Eichele, Philipp Wiskirchen, mit Moritz Wiskirchen und Jürg Wiskirchen auf der 3 unterwegs. Dann blicken wir noch in eine weitere Klasse. Das sind die Fahrzeuge, die wir dort auch sehr bewundern. VT2 Front und VT2 Heck plus Allradantrieb. Michael Eichhorn, Anthony Rumer, Andreas Winterweber und Arken Rothoff Chris Arken Rothoff. Gewonnen im Cupra Leon KL, so wie man sich dort im Wagenpass benannt hat. Das Auto von Auto Thomas bei Jung Motorsport gewonnen mit der 471. Glückwunsch dazu Christoph Dupré, Jürgen Nett und Joachim Nett im Audi S3 Limousine. 4 Runden Rückstand auf 2 und MSC Holzhausen mit Christian Koga, Bastian Beck mit Michael Lachmeier und Robert Neumann auf der 3, 477 der VW Scirocco RTSI. Insgesamt dort in der Klasse 6 gestartet. Nur eine ausgefallen, nämlich das Auto von SS Team Sorgrennsport, der BMW 128 Ti. In der VT2 Heckantrieb, wie gewohnt, die Sieger aus Adrenalin Motorsport, das Team mit Philipp Leisen, mit Philipp Stahlschmidt und Daniel Zils. So wie Oskar Sandberg, also die sind unschlagbar. So wie auch beim 24-Stunden-Rennen. Da auf Platz 2 die Toyota Supra mit Toyota Ace Revealing Racing, Malte Tack, Manfred Röß und Matthias Röß, die sich dort mit der 520 auf die 2 gesetzt haben. Und Piet Jan Oms, Marius Rauer und Yutaka Seki mit dem SS-Team Sorgrennsport BMW 330i, dann mit der 504 auf dem 3. Rang in der Wertung. Das die wichtigsten Klassen dort unterwegs gewesen beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. So, dann ist das Thema auch wieder abgehandelt zum 24-Stunden-Rennen von Spa. Leider zeitlich dieses Mal keine Daily-Ausgaben. Es beginnt ja jetzt für euch am Donnerstag und deshalb sagt da viel Spaß. Wir reden das natürlich wieder ausführlich in der nächsten Woche. Sind Stunde, sage deshalb danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im GT Talk, hier auf meinsportpodcast.de.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.